ARD Sounds. Das Wissen.
Schlucken, das kann doch jeder.
Also wenn ich was im Mund habe, schlucke ich halt. Sehr unwillkürlich, würde ich mal sagen. Ich denke da nicht groß drüber nach.
Wir können alles steuern, was noch im Mund passiert. Ob wir pausieren mit dem Kauen, ob wir den Bolus mit der Zunge in die Wange schieben, weil wir noch schnell was sagen wollen. Das können wir alles willentlich kontrollieren. Sobald der Schluckreflex ausgelöst ist, können wir nicht mehr kontrollieren.
Dieser Schluckreflex war halt bei mir überhaupt nicht vorhanden. Also es ging kein Krümel, nicht mal die eigene Spucke konnte schlucken.
Schlucken. Ein Reflex, der unser Überleben sichert. Von Marion Theiss.
Schlucken passiert automatisch. Wir alle machen es bis zu 2000 Mal am Tag. Wenn wir essen und trinken, wenn wir reden und singen, wenn sich Spucke im Mund angesammelt hat. Aber es ist doch keine Selbstverständlichkeit. Die 22-jährige Leonie hat es verlernt. Ein Auto hat sie angefahren, als sie auf dem Bürgersteig lief. Sie wurde am Kopf verletzt. Jetzt wird sie über eine Nasen-Magensonde ernährt. Essen und trinken muss sie üben.
So, gucken wir mal, was gibt's heute?
Das sieht komisch aus.
Dann probier's doch mal und dann kannst du sagen, können wir es unter die Kartoffeln mischen oder nicht?
Im Hegau-Jugendwerk am Hochrhein, einer Rehabilitationseinrichtung für junge Menschen, sitzt Leonie mit der dienstältesten Logopädin Christina Rauber in der Küche. Auf einem kleinen Tisch steht ein Teller mit Kartoffelpüree und Gemüsebrei.
Willst du selber essen oder soll ich es dir geben?
Selber mache ich so rein.
Ja, aber ich kann dir ja ein bisschen helfen, dass es weniger wird. Okay, warte aber jetzt erstmal.
Der weiße Löffel.
Ja, ja, der ist viel besser. Aber jetzt probier erstmal, das gebe ich dir.
Das ist sehr warm.
Oh, entschuldige bitte. Brauchst du was Kaltes hinterher?
Nein, das geht.
Und was ist es für ein Gemüse?
Tomate.
Sollen wir es unter den Kartoffeln machen?
Ein bisschen.
Und jetzt noch Soße drauf, oder?
Ja.
Leonie, wieso haben Sie Probleme beim Schlucken?
Ich wurde vom Auto angefahren. Deshalb muss ich das Schlucken nur lernen.
Weil es vom Gehirn gesteuert wird.
Ja.
Und wenn das Gehirn mal gerade sagt, nö, hab keine Lust, weil man es geärgert hat oder mit dem Kopf irgendwo feste Gegend gedotzt ist, dann sagt das Gehirn mal, nö, mach ich gerade nicht. Bei ihr ist es tatsächlich so, dass eine Seite vom Rachen und von den Stimmbändern nicht so gut funktioniert. Sie kriegen weniger, die Muskeln weniger Impulse. Da sind sie schwächer, die Stimmbänder gehen auch nicht ganz zu. Deshalb verschluckst du dich bei Flüssigkeit.
Ach so.
Und deshalb fangen wir vorsichtig an mit dem Essen, gell?
Sich verschlucken, das ist für gesunde Menschen kein Problem. Wir räuspern uns oder husten und die eingesaugte Flüssigkeit oder die Nahrung, die fälschlicherweise in die Luftröhre gerät, gelangt wieder nach oben. Logopädin Christina Rauber erklärt, was bei Komplikationen passiert. Sie benutzt das Wort Aspiration, damit meint sie den Vorgang, bei dem Nahrung in die Atemwege eindringt.
Die Komplikation, die am meisten gefürchtetste Komplikation ist die Lungenentzündung aufgrund einer Aspiration von Nahrungsmitteln.
Ja.
Aber deshalb gucken wir ja immer ganz genau und wissen, in welches Risiko wir eingehen.
Ja.
Ja, und du kannst gut husten und das ist dein Schutz.
Okay.
Ja, und deshalb haben wir angefangen zu essen, weil nicht essen ist
blöd.
Ganz genau. Nicht essen ist ganz blöd, ne? Genau. Und trinken üben wir.
Das ist gut.
Da üben wir dann feste Luft anhalten, dieses richtig feste Bauch anspannen und anschlucken, während man die Luft anhält. Genau.
Schlucken müssen wir in der Regel weder lernen noch üben. Das können schon Babys. Gesunde Menschen schlucken im Minutentakt Nahrung und pro Tag etwa 1,5 Liter Speichel. Der dient als Gleitmittel beim Essen. Außerdem reinigt er den Mundraum und die Speiseröhre. Am Schluckvorgang sind 134 Muskeln beteiligt. Einer davon ist die Zunge. Normalerweise wird der Schluckreflex durch Reize im Rachenraum ausgelöst. Spucke oder Nahrung berühren Rezeptoren an den Gaumenbögen, am Zungengrund oder der hinteren Rachenwand. Dieser mechanische Reiz nimmt seinen Weg über sensible Nervenfasern bis zu unserem Schluckzentrum. Das liegt im Hirnstamm. Von dort geht der Schluckbefehl blitzschnell an alle weiteren beteiligten Muskeln, Gelenke und Knorpelstrukturen, erklärt Katharina Althaus vom Klinikum Christophsbad in Göppingen. Das Krankenhaus ist auf Patienten mit Schluckstörungen und Beschwerden spezialisiert und verfügt über eines der größten sogenannten Dysphagiezentren in Deutschland.
Der Schluckvorgang ist ein extrem komplexer Vorgang, an dem nicht nur letztlich die Muskeln oder auch die einzelnen Nerven mit eine Rolle spielen, sondern vor allem eben auch die Steuerung durch das Gehirn.
Katharina Althaus ist die Chefärztin der Neurologie am Klinikum Christophsbad.
Das betrifft zum einen das Großhirn selbst, betrifft dann aber auch alle Strukturen, die für die Koordination jeweils auch der einzelnen Muskeln mit zuständig ist. Und dann letztendlich auch die sogenannten Hirnnerven, die aus dem Gehirn rauskommen, auch besonders dann für den Schluckakt mit zuständig sind.
Der Schluckprozess läuft in Sekundenschnelle ab. Er ist vielschichtig und hochkompliziert. Um besser zu verstehen, was dabei passiert, kann man ihn in drei Phasen einteilen, sagt Ursula Kling, Leiterin der Logopädie im Klinikum Christophsbad.
Es gibt die orale Phase, also wo alles vorbereitet wird, wo der Bolus, der Speisebrei, nach hinten transportiert wird, wo aber noch alles geschützt sein muss. Also es darf noch nicht vorzeitig runterlaufen. Und dann kommt die pharyngeale Phase, also im Rachenbereich. Der Kehldeckel macht zu und dann geht es in den Ösophagus, in die Speiseröhre rein und wird von dort weiter transportiert.
Heikel beim Schlucken ist die gefährliche Kreuzung im Rachen, an der die Wege zur Luftröhre und zur Speiseröhre sich treffen. Denn wenn Bestandteile der Nahrung aus Versehen falsch Richtung Lunge abzweigen, kann das Entzündungen verursachen. Wunderbarerweise sind der menschliche Rachenraum und der Kehlkopf, der Larynx, so gemacht, dass es kaum Zwischenfälle gibt, erläutert Sabrina Herre, die Logopädin, ist Mitarbeiterin von Ursula Kling.
Also wenn ich jetzt atme durch die Nase, muss das hier in die Luftröhre, wenn ich jetzt hier was schlucke, muss es dahinter in die Speiseröhre. Und wir haben natürlich da diesen neuralgischen Punkt, wo nichts schief gehen darf. Und damit das eben nicht passiert, haben wir drei Verschlussmechanismen. Also einmal klappt dieser Kehldeckel nach unten und verschließt den Larynx. Die Stimmlippen gehen zu und verschließen den Larynx. Und die Taschenfalten, die Ebene darüber auch noch. Und wir haben so eigentlich einen dreifachen Schutz vor dem sogenannten Verschlucken.
Schon der Fötus im Bauch der Mutter schluckt Fruchtwasser, in der Regel ohne Probleme, auch wenn er mal Schluck aufbekommt. Beim Säugling steht der Kehlkopf noch ziemlich hoch. Dadurch ist das Baby in der Lage, gleichzeitig zu schlucken und zu atmen. Das ist wichtig, um saugen zu können. Dabei geht die Zunge vor und zurück. Wenn das Kind heranwächst, lernt es zu kauen. Das Schluckmuster ändert sich, dann geht der Zungenrücken hoch und runter. Der Reflex an sich bleibt erhalten. Wir nehmen ihn im Alltag gar nicht wahr und schlucken automatisch, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Im Hegau-Jugendwerk widmet sich Logopädin Christina Rauber Patientinnen und Patienten vom Baby bis zum jungen Erwachsenen seit mehr als 24 Jahren. Geduldig und gut gelaunt erklärt sie ihren Schützlingen und deren Angehörigen immer wieder, wie sie sie behandelt und warum. Sie macht deutlich, dass der Schluckprozess gerne unterschätzt wird und dass der ganze Körper daran beteiligt ist.
Schlucken ist eben nicht nur im Hals, sondern Schlucken beginnt an den Füßen und vor allem schlucken wir mit dem Becken. Das Becken ist extrem wichtig.
Wie das Becken steht, entscheidet darüber, ob und wie die Wirbelsäule sich aufrichtet, welche Krümmung die Halswirbelsäule und welche Position der Kopf hat. Die Kopfhaltung wiederum beeinflusst die Spannung der Muskeln und Strukturen im Rachen- und Mundbereich. Wie wichtig die Haltung beim Schlucken ist, zeigt der Fall der zweijährigen Jonna. Im Alter von 8 Monaten wurde sie am Herz operiert. Sie musste reanimiert werden, das Gehirn nahm Schaden. Jetzt ist Jonna dabei, das Schlucken neu zu lernen, bei Christina Rauber.
Bei so kleinen Mäusen fange ich immer an den Händen an.
Also sie massieren die Hände ein bisschen.
Genau, und bin dann auch ein bisschen an Reflexpunkten. Genau, da kommt nämlich auch schon ein Schluck, ne? Dann gehe ich auch noch an die Füße, bei Hände, Füße und Mund und stehen aus dem gleichen Keimblatt und sind ganz eng neurologisch miteinander verschaltet. Das merken wir heute auch noch, wenn wir Nadel einfädeln oder so was Kniffliges mit den Fingern machen. Ne? Wenn wir ganz gut in uns hineinhorchen, merken wir auch eine Anspannung in den Füßen. Aber meistens achten wir nicht so drauf auf die Füße.
Mit geübten Griffen und Bewegungen massiert die Logopädin das kleine Mädchen. Dabei redet sie ihm mit sanfter Stimme zu.
So, Mäuschen, jetzt machen wir noch ein bisschen Lymphdrainage im Gesicht. Und man hört, die Atmung ist ganz eng.
Jetzt wird sie ein bisschen durchgeschüttelt.
Hilft zu zentrieren. Und schon kommt wieder ein Schluck. Gut. Jonna, jetzt lege ich dich mal auf den Bauch.
Fürs Schlucken
ist die Nackenmuskulatur wichtig und die Rumpfstabilität. Und deshalb gehen wir jetzt ein bisschen, dass der Kopf, machen wir den Nacken lang, dass der Kopf hochgeht. Ja, genau, hoch mit dem Kopf. Genau, und durch gezielte Stimuli am Rücken versuche ich durch Zug, Druck, Vibration sie dazu zu bringen, dass sie den Nacken streckt und den Kopf anhebt. Ne? Das ist schwer, so ein Kopf ist nämlich ganz schön schwer. Guck an!
Seit 1,5 Jahren übt Jonna Schlucken. Inzwischen kann sie 3-mal täglich Brei essen. Den kriegt sie zusätzlich zur Nahrung über die Sonde. Warum Jonna das Schlucken schwerfällt, kann die Logopädin nicht sicher sagen. Vermutlich hat es etwas mit Wahrnehmung und Sensibilität zu tun. Vielleicht liegt es auch an der Nasen-Magensonde, die immer wieder mal neu gelegt werden muss. Das ist unangenehm und nervt und zieht oft eine posttraumatische Fütterstörung bei den Kleinen nach sich, so nennen das die Experten. Ähnliche Probleme wie Jonna haben viele Patientinnen und Patienten im Hegau-Jugendwerk. Dort werden Jungen und Mädchen begleitet und versorgt, die sich zum Beispiel von einem Hirntumor erholen oder nach einem Unfall mit Schädel-Hirntrauma behandeln lassen. Der 15-jährige Miguel ist 8 Meter tief von einer Brücke gestürzt und auf den Kopf gefallen. Er kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist. Essen und Trinken bekommt er über eine Nasen-Magensonde. Miguel hat einen Termin zur Schluckuntersuchung bei Oberärztin Antje Merz. Sie macht eine Endoskopie bei ihm, das heißt, sie führt einen dünnen Schlauch mit Kamera durch die Nase in den Rachenraum ein. Auf einem angeschlossenen Bildschirm beobachtet sie, was passiert, wenn er Wasser trinkt oder zerdrückte Banane isst.
Ich gucke, wo der Schluckreflex ausgelöst wird auf dieser ganzen weiten Strecke. Das sind ungefähr zwischen 2 und 4 Zentimeter, wo ich testen kann. Trink so viel, wie du magst und ab nach hinten. Dann gleich Löffelbrei hinterher. Banane mit Löffel. Mach ruhig den Kopf weiter nach hinten. Ich hätte gern das Weißbrot. Ja, sehr gut. So, Miguel, erschreck nicht. Ich kitzel dich mal an der falschen Stelle. Da müsste er husten. Ja, gut, sehr schön. Das will ich wissen. Die Stimmbänder schließen sich richtig. Der Kehldeckel kommt schön nach oben. Schützen kann er sich. Nach dem Sturz ist es meistens so, dass ich das Gehirn neu sortieren muss und erstmal eine Missempfindung hat und am Anfang auch Koordinationsschwierigkeiten zwischen Zungen-, Wangenbewegungen und Kehlkopfbewegungen. Ja. Ja, die Mundbewegungen stimmen auch. Flüssigkeit ist gut, aber bitte immer noch Temperaturunterschied, weil die mechanische Reizung durch die Sonde immer noch da ist und die Rezeptoren mit Verspätung antworten können.
Miguel wird höchstwahrscheinlich bald wieder normal essen können. So viel Glück hat nicht jeder. 5 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer Schluckstörung, auch Dysphagie genannt, sagt die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Dysphagie. Zum Beispiel als Folge von Tumoren, Schlaganfällen, Parkinson oder Multipler Sklerose.
Wir haben ganz unterschiedliche Patienten, überwiegend neurologische PatientInnen in der Akutphase, aber auch schon in der geriatrischen Rehabilitation oder in der Frührehabilitation. Und wir haben hier aber auch eine Ambulanz. Und da kommen tatsächlich PatientInnen aller Altersklassen und jeglicher Schluckstörungsgenese, also auch Hals-Kopf-Tumor-PatientInnen, einfach auch Menschen, die eine unklare Schluckstörung haben und gerne das abgeklärt haben wollen.
Dass der Schluckakt so komplex ist, macht ihn anfällig. Entsprechend vielfältig sind die Beschwerden und Krankheitsbilder, weiß auch Sabrina Herre, Logopädin des Dysphagiezentrums am Klinikum Christophsbad in Göppingen.
Es gibt ganz unterschiedliche Störungsebenen. Es kann oral gestört sein, dass also das Kauen, die Zungenbewegungen beeinträchtigt sind, auch die Wangen, dass der Bolus, der Nahrungsbolus nicht richtig geformt werden kann im Mund. Es kann pharyngeal ein Problem sein, dass beispielsweise die Rachenhinterwand nicht richtig innerviert ist und den Bolus nicht mehr richtig transportieren kann. Es kann sein, dass der Verschluss des Kehlkopfes nicht richtig funktioniert, dass also Speichel oder Flüssigkeit oder auch Nahrung in den Kehlkopf oder sogar in die unteren Atemwege eindringt. Das nennen wir dann Aspiration.
Wo es genau hakt beim Schlucken, diagnostizieren auch im Klinikum Christophsbad die Fachleute mit Hilfe von Videoaufnahmen. Im Röntgenraum werden die Köpfe der Patienten seitlich durchleuchtet, während sie essen oder trinken. Das ist immer wieder erhellend. Erst neulich hat der Chefradiologe eine Gebissprothese in der Luftröhre einer Schlaganfallpatientin entdeckt. Er traute seinen Augen erst gar nicht. Auch wenn die Ursachen für Schluckstörungen in der Regel weniger spektakulär sind, anhand der Bilder lässt sich so gut wie jede Auffälligkeit feststellen, spätestens wenn sie in Zeitlupe angeschaut und ausgewertet werden.
Was man bei dem Patienten sieht, ist, dass ihm der Speisebrei sehr schnell hier nach unten fällt. Das ist ein neurologischer Patient, der hat mit Sicherheit Sensibilitätsstörungen, der nimmt es nicht richtig wahr. Das Schlucken ist so ein schneller, komplexer Prozess. Jedes kleine Zahnrädchen, das da nicht richtig funktioniert, kann das ganze System stören. Wir haben aber natürlich Zahnrädchen, die bedeutsamer sind als andere. Also wenn jetzt jemand seine Zunge nicht richtig bewegen kann, dann macht es das sehr schwierig, den Bolus zu transportieren, macht aber primär jetzt nicht gleich das Schlucken unsicher. Aber wenn natürlich der Kehlkopfverschluss nicht richtig funktioniert als Zahnrädchen, dann ist es ein deutlich höheres Gefährdungspotenzial. Das ist meistens ein neurologisches Problem. Es kann aber auch mechanisch sein. Es kann sein, dass durch Anbauten, zum Beispiel an den hinteren Halswirbeln, die im Alter häufig entstehen, dass auch mal ein mechanisches Hindernis besteht, dass der Kehldeckel nicht mehr schließen kann. Oder er kann natürlich auch durch einen Kehlkopfkrebs, ein Karzinom in dem Bereich, kann es natürlich dann wirklich auch in seiner Anatomie und Form verändert sein.
Bei Martin Bürkle war es das Wallenberg-Syndrom, eine besondere Art des Schlaganfalls im Klein- und Stammhirn, das ihm eine Schluckstörung bescherte. Der 56-Jährige bekam über Monate gar nichts mehr runter. Alles, was er zu sich nahm, blieb am Eingang der Speiseröhre liegen, unter anderem deshalb, weil eines seiner Stimmbänder gelähmt ist.
Es ging kein Krümel, nicht mal die eigene Spucke konnte schlucken. Und dann musste ich ausspucken in den Eimer. Also es hat sich alles gesammelt, wie ein Kloß im Hals, kann man auch so formulieren. Egal, wie lange ich drauf rumgekaut habe oder selbst sprudelt, wie flüssig es war, ich habe einfach 0,0 schlucken können und wurde in dieser Zeit, also das war über ein Jahr, mit einer PEG-Sonde ernährt. Das ist eine Sonde, die einem direkt in den Magen gelegt wird, wo man Flüssigkeit, ausbalancierte Nahrung und Medizin muss man auch zermörsern, weil ich ja die auch nicht schlucken konnte und habe alles durch den Magen bekommen.
Was es heißt, nicht schlucken zu können, ist schwer zu begreifen für den, der es nicht erlebt hat. Zusammensitzen mit Freunden bei einem Glas Wein, in der Kantine mit Kolleginnen, der Kneipe, dem Restaurant oder einfach nur in die Stadt gehen, das ist alles nicht mehr so ohne weiteres machbar, erinnert sich Martin Bürkles Frau Alexandra. Ihr Mann habe fast 2,5 Jahre überall hin Spucktüte und Eimer mitgenommen.
Er hat ja dann auch manchmal Salzbrezeln einfach gekaut, damit er einen Geschmack im Mund hat, weil das Schmecken geht ja, und hat es dann in den Eimer gespuckt, weil es ging ja nicht runter, konnte er nicht essen. Das war schon so eine Sache, wenn der Partner neben einem sitzt, eigentlich bewaffnet den ganzen Tag mit einem Eimer oder auch auf der Straße. Das war die tägliche Realität, weil wenn wir unterwegs waren, hat er nicht einen Eimer dabei gehabt. Er musste den Speichel auf den Boden spucken, ausspucken, irgendwo in die Blumen nebendran.
Auto gefahren sind, hatte ich immer eine Tüte dabei, Eimer, wo ich reinspucken konnte.
Eine Belastungsprobe für das Paar, ganz davon abgesehen, dass Martin Bürkle zu der Zeit Schwierigkeiten hatte, sich verständlich zu machen. Schlaganfälle ziehen oft Sprach- und Sprechprobleme nach sich, aber auch Dysphagien, also Schluckstörungen. Grundsätzlich treten sie häufiger auf, je älter der Mensch wird. 45% der über 75-Jährigen leiden unter Schluckbeschwerden. Die reichen vom Gefühl, einen Kloß im Hals zu haben, über vermehrtes Räuspern und Husten bis hin zu Problemen beim Kauen. Das Essen macht dann keinen Spaß mehr. Auch Tabletten oder Pillen rutschen nicht, wie sie sollen, und bleiben in der Packung. Dass Schluckstörungen mit dem Alter zunehmen, liegt daran, dass das Gewebe mit den Jahren weniger elastisch wird, erklärt Logopädin Emilie Seitz von der geriatrischen Rehabilitationsklinik Christophsbad.
Im Alter lassen einfach die Struktur nach, die Muskulatur, auch die Sensibilität, und das ist all das, was wir auch fürs Schlucken brauchen. Das heißt, ganz, ganz viele Patienten haben einfach altersbedingt eine Schluckstörung, die aber teilweise auch gar nicht von den PatientInnen so direkt als Schluckstörung wahrgenommen wird, sondern das entwickelt sich häufig, dass man zum Beispiel den krümeligen Kuchen nicht mehr so gerne isst oder ein zähes Fleisch nicht mehr so gerne isst, weil man sich da mal verschluckt oder seine Schwierigkeiten hat, aber das wird nicht mit einer Schluckstörung verknüpft.
Medikamente gegen beginnende oder chronische Schluckstörungen gibt es keine. Vielmehr ist es so, dass einige Arzneimittel Dysphagien verursachen, Neuroleptika oder Schlafmittel zum Beispiel. Nur wenn jemand zu trockene Schleimhäute hat, kann man mit Medikamenten den Speichelfluss anregen. Und der chilischarfe Wirkstoff Capsaicin befördert den Hustenreiz, der vor dem Verschlucken schützt. Was hingegen nachweislich Beschwerden lindert oder hilft, eine Magensonde zu vermeiden, ist eine logopädische Therapie. Es gibt die verschiedensten Ansätze und Übungen je nach Krankheitsbild. Im Klinikum Christophsbad arbeitet Logopädin Sabrina Herre mit einer ihrer Patientinnen. Das Training fordert beiden einiges an Eifer und Engagement ab.
Wir machen jetzt die Übung, die kennen Sie schon. Es geht darum, die Zunge zu kräftigen, damit die wieder in der Lage ist, den Bolus, den Sie schlucken wollen, wirklich kräftig zurück nach hinten zu transportieren. Und wir machen das mit einem kräftigen A-Kai.
A-Kai.
Sehr gut. Nochmal. A-Kai.
A-Kai.
Wunderbar. Das K muss richtig knallen. Die Zunge braucht Kraft.
Logopädie in Kombination mit Physio- oder Ergotherapie wirkt, weiß Sabrina Herre aus langjähriger Erfahrung. Die Patientinnen und Patienten üben dann beispielsweise Bauch- oder Halsmuskeln anzuspannen, sie lutschen Eiswürfel und riechen an Pfeffer. Von den Schlaganfall- oder Schädel-Hirntrauma-Patienten können die meisten nach einiger Zeit wieder schlucken. Allerdings setzt das viel Übung, Ausdauer und Geduld voraus bei allen Beteiligten. Therapeutin Ursula Kling erzählt, wie sie mit den Betroffenen trainiert.
Funktionelle Dysphagietherapie nennt sich das. Wir haben da einfach ein Übungsprogramm. Das ist schon so ein bisschen wie das Fitnessstudio fürs Schlucken. Die Funktion ist wichtig, das Muskuläre, aber eben auch die Sensibilität, das Empfinden, das Schmecken, das Riechen ist dafür sehr wichtig. Da brauche ich zum Beispiel verschiedene Stimulationen, also in Form von Temperatur, in Form von Geschmack, in Form von unterschiedlichen Konsistenzen, kalt, warm, sauer, Kaffee, dass ich mit solchen Gegensätzen arbeite, dass ich auch mit zum Beispiel manuellem Druck arbeite. Der Löffel wird auf die Zunge gedrückt, sodass einfach darüber das Schlucken wieder leichter initiiert wird.
Bei der Mehrheit der neurologischen Patienten bessert sich die Schluckstörung sowieso mit der Zeit, beispielsweise wenn ein Stimmband gelähmt ist und nicht schließt. Denn das Gehirn ist in der Regel plastisch und lernfähig genug, um sich zu behelfen. Vermutlich hat die Evolution das so eingerichtet, weil der Schluckakt überlebenswichtig ist, meint Oberärztin Antje Merz.
Die meisten entwickeln Kompensationsstrategien, heißt, das Stimmband von der anderen Seite zieht ein bisschen rüber, die Taschenfalte versucht es zuzumachen oder mit den Übungen von den Physiotherapeuten. Es ist dann wichtig, denen beizubringen, welchen Druck sie ausüben müssen, damit Stimmbänder zugehen. Die gelähmte Seite geht dann halt nicht zu, aber die gesunde Seite zieht rüber. Nicht alle können das lernen, aber viele.
Wenn nichts erfolgreich ist, kann es ratsam sein, einen HNO-Schluckexperten aufzusuchen, den Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie. Der empfiehlt dann unter Umständen einen chirurgischen Eingriff. Im Universitätsklinikum Tübingen arbeiten Fachleute mit viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Die Tübinger HNO-Schluckspezialistin Anke Truppitsch erklärt, wann eine Operation Sinn macht.
Erstmal gibt es dann die kausalen Operationen, das heißt, dass ich wirklich die Ursache beheben kann. Das ist zum Beispiel, wenn eben Tumoren oder ähnliches stören oder auch diese Divertikel, also so Aussackungen der Schleimhaut, narbige Veränderungen nach Schilddrüsenoperationen zum Beispiel, dass der Kehlkopf sich nicht mehr hebt und senken kann, weil er einfach narbig fixiert ist. Das kann ich deutlich verbessern durch eine entsprechende Operation. Ich kann quasi Myotonien machen, indem ich also den Muskel schwäche, der potenziell einen zu starken Spasmus hat, sodass auch die Speise nicht mehr in den Magen gelangen kann und daher diese Schluckstörung hervorruft.
Nicht bei jedem Patienten hilft eine Operation, die Ursache der Schluckstörung zu beheben, erläutert die Fachärztin. Dann muss sie anders vorgehen.
Leider gibt es in manchen Fällen, wo alle anderen Therapien nicht mehr greifen, auch die Bereiche, wo wir einfach zum Aspirationsschutz, also um zu vermeiden, dass der Patient ständig seinen eigenen Speichel oder aber die Nahrung aspiriert, also in die Speiseröhre bekommt, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir den Patienten davor schützen, indem wir ihn zum Beispiel tracheotomieren, also einen Luftröhrenschnitt machen und in ganz extremen Fällen den Luft- und den Speiseweg voneinander trennen oder sogar den Kehlkopf nach einer entsprechenden Tracheotomie verschließen.
Wenn Schlucken zum Problem wird, gilt aufpassen beim Essen und Trinken. Aufrecht sitzen, wach und konzentriert bleiben, sobald man Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nimmt. Im Zweifelsfall das Gemüse oder das Fleisch pürieren, auf Nüsse, Mais, faserhaltigen Blattsalat oder Ananas verzichten. Und immer wieder testen und üben. Jeder Bissen kann zum Erfolgserlebnis werden. Davon abgesehen ist gute Zahnhygiene unerlässlich, weiß Christophsbad-Logopädin Angelika Kartmann.
Wenn ich nichts oral zu mir nehme, dann habe ich keine Bewegung im Mund. Und die Spucke, die sich ansammelt, da können Keime entstehen. Und darum ist eine Mundpflege ganz, ganz, ganz wichtig. So wie wir Zähne putzen, um Bewegung im Mund zu bekommen. Und von daher ist die Mundpflege essentiell.
Der Schlaganfallpatient Martin Bürkle hat das alles hinter sich. Seine Geschichte ist eine mit Happy End, auf das er jedoch lange warten musste. Sein Aha-Erlebnis hatte er mit Wackelpudding. Auf einmal rutschte es wieder.
Es war sehr befreiend, aber auch ungläubig irgendwo. Man konnte es gar nicht glauben, weil wenn man ein ganzes Jahr lang nichts mehr essen oder schlucken kann, überrascht es einen selber. Es war einfach ein schönes Gefühl. Irgendwie war das so ein Motivationsschub auch dann.
Insgesamt dauerte es 2,5 Jahre und unzählige Logopädie-Therapiestunden, bis Martin Bürkle wieder flüssig reden und normal schlucken und essen konnte, mit Lust und ohne Angst. In dieser Zeit hat er gelernt, wie er seine Halsmuskeln anspannt, die Zunge möglichst weit rausstreckt und was es an Lebensqualität bedeutet, schlucken zu können. Auch Logopädin Christina Rauber aus dem Hegau-Jugendwerk berichtet von Schützlingen, die mit ihrer Hilfe wieder schlucken gelernt haben.
Ich hatte jetzt eben einen kleinen Patienten, der kam jetzt seit 6 Jahren jedes Jahr einmal zur Intensivreha. Das erste Mal, da war er 2, kam aus der Vorklinik mit der Aussage, dieses Kind wird in seinem Leben nicht mehr essen und trinken können. Und ich habe ihn letzte Woche entlassen, Burger, Pizza und Lasagne essen.
Christina Rauber wünscht sich, dass künftig mehr geforscht wird zum Schlucken und zu Schluckstörungen. Man weiß inzwischen zwar, dass Menschen eine dominante Gehirnhälfte haben, die das Schlucken weitgehend bestimmt, aber das ist beim einen links, beim anderen rechts, ganz unabhängig von der Händigkeit. Und welche Hirnhälfte es bei wem ist, dafür fehlen verlässliche Kriterien. Am Schlucklabor der Universität Potsdam forschen Wissenschaftler seit 2009 zum Zusammenspiel von Atmen und Schlucken. Außerdem entwickeln sie Diagnostik- und Therapiematerialien für Menschen mit Schluckstörungen. Forscher der Universitäten Bonn und Cambridge haben vorletztes Jahr herausgefunden, dass Fliegenlarven spezielle Sensoren in der Speiseröhre besitzen. Die schlagen an, sobald die Tiere etwas verschluckt haben. Wenn es Nahrung ist, wird im Gehirn das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Das sorgt dann dafür, dass die Larve weiter isst. Ob dieses gute Gefühl auch den Menschen zum Schlucken animiert, lässt sich bisher nur vermuten und könnte weiter erforscht werden. Eher vage und allgemein sind auch die Empfehlungen, die es gibt, um Schluckstörungen zu vermeiden. Was kann ich tun, um möglichst lange, auch im höheren Lebensalter, noch gut schlucken zu können? All das, was Körper und Geist auch sonst belebt, rät die Pädagogin und Therapeutin Ursula Kling.
Schluckstörungen können wir am ehesten vorbeugen, indem wir uns gesund halten, indem wir uns fit halten. Das heißt, die Muskeln, die wir fürs Schlucken brauchen, auch regelmäßig zu benutzen, ein Untergewicht zu vermeiden. Multimorbidität, also viele, viele Krankheiten zusammen, führen natürlich auch eher zu Schluckstörungen, als wenn ich im Alter recht gesund bin. Viele Medikamente zusammen können zu Schluckstörungen führen. Das heißt, wenn ich insgesamt gesünder altere, ist mein Risiko, eine Schluckstörung zu bekommen, geringer.
Weil die Stimmbänder fürs Schlucken zentral sind, rät die Therapeutin außerdem zu singen und zu sprechen.
Die Muskeln benutzen, kommunikativ sein, die Stimme benutzen. Wenn ich natürlich den ganzen Tag schweige, werden auch meine Stimmbänder nicht benutzt. Die sind beim Schlucken aber auch wichtig.
Schlucken, das kann doch jeder.
Fast jeder, weil es so wichtig ist und immerhin die meisten anderen können es lernen.
Das Wissen. Schlucken. Ein Reflex, der unser Überleben sichert. Autorin und Sprecherin Marion Theiss. Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2025. Wir beschäftigen uns immer wieder mit Gesundheits- und Medizinthemen, so auch in dieser Folge von Das Wissen. Migräne, Therapien gegen Schmerzen und Übelkeit. In ARD Sounds und auf den anderen Podcast-Plattformen. Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.